Zusatzpunkt Aktuelle Stunde. Die Fraktion der CDU/CSU hat eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema Auswirkungen auf die innere Sicherheit ernst nehmen, Cannabis-Legalisierung aufheben. So, liebe Kollegin, ich bitte Sie, Platz zu nehmen, damit ich die Aussprache eröffnen kann. Und zuerst hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Dr. Silke Launert.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, Einladungen auszusprechen, ja, das ist so eine Sache. Jeder, der schon mal eine Geburtstagsfeier, eine größere Familienfeier organisiert hat, der weiß, wovon ich rede. Wen lade ich ein? Den Cousin mütterlicherseits, der vielleicht, den ich schon ewig nicht mehr gesehen habe, aber da muss ich den anderen Cousin einladen, den mag ich nicht, weil der eigentlich jedes Fest sprengt. Ja, es macht Sinn, sich vorher Gedanken zu machen, wen ich einlade und welche Auswirkungen das hat. Die Ampel scheint bei dem Thema eher großzügig zu verfahren, nach dem Motto, lieber ein zu viel als zu wenig und lieber keine Gedanken über die Folgen. Ja, Sie haben schon recht, man kann diese Frage zu Recht auch im Bereich der Migration stellen. Darum geht es heute aber nicht. Es geht um ein anderes Herzensanliegen der Ampel, um die Cannabis-Legalisierung. Denn auch mit diesem Gesetz hat die Ampelregierung eine großzügige Einladung ausgesprochen an einen ganz besonderen Ehrengast, die organisierte Kriminalität. Denn auch wenn Sie so wirklich viel nicht zustande gebracht haben in dieser Scholzen Regierung, und ich sehe Herrn Lauterbach hier sitzen, wir werden sehen, was zum Schluss übrig bleibt im Gesundheitsbereich, eines haben Sie geschafft, das haben Sie durchgedrückt, das war Ihnen so wichtig, das war eben die Cannabis-Legalisierung. Natürlich heißt es, dass wir dann die Chance haben, völlig legal und im berauschten Zustand die Auswirkungen dieser Politik zu verfolgen. Ich zitiere, die Drogenmafia aus den Niederlanden ist nicht unterwegs nach Deutschland, sie ist längst da. Unmissverständliche Worte des nordrhein-westfälischen Landesvorsitzenden des Bundes deutscher Kriminalbeamter Oliver Huth. Was wir in den Niederlanden schon lange erlebt haben, eine sehr starke Kriminalität im Bereich Drogenmafia, das haben wir jetzt, ist auch bei uns in Deutschland, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, angekommen, brutaler denn je. Ich bringe, nenne Beispiele. Der ein oder andere wird sich schon gewundert haben, wieso mal schnell immer was aufpoppt. Ja, es häuft sich, aber es wird leider viel zu wenig laut darüber geredet. Bandenkriege, öffentliche Hinrichtungen, Sprengstoffanschläge, Folterungen, Schießereien im öffentlichen Raum und leider, leider auch Passanten, die schlichtweg zur falschen Zeit am Ort waren und ihr Leben gelassen haben. Ich frage mich, sind Sie immer noch stolz auf diese Reform? Denn es war von vornherein klar, das haben uns Ergebnisse der Ermittlungsbehörden mitgeteilt, weitergetragen. Es war klar, dass sich die niederländische Drogenmafia vorbereitet auf unser Gebiet. Denn es ist doch klar, wenn ich große Mengen an Besitz erlaube, ich aber noch keinen legalen Anbau habe, dann ist klar, dass dieser Markt hier gedeckt werden muss. Und die niederländische Drogenmafia war clever genug, das zu erkennen und ist diesem Ruf gefolgt. Und Sie sind gewarnt worden von Vertretern der Sicherheitsbehörden, von Praktikern hier auch im Parlament, aber Sie wollten es nicht hören. Denn die Erfüllung der Wünsche eigener Wähler, Ideologie ist wichtiger als Gesamtverantwortung fürs Land. An guten Versprechungen gebe ich zu, mangelte es nicht. Sie haben es bestimmt gut gemeint, Herr Lauterbach. Sie wollten den Schwarzmarkt austrocknen. Die Leute sollten jetzt künftig legal konsumieren und weitergeben können. Man wollte einen legalen Markt, man wollte die Kriminalität reduzieren, aber es war doch völlig klar, so wie dieses vermurkste Gesetz gestaltet war, war das nicht zu erreichen, genauso wenig wie 400.000 neue Wohnungen im Jahr, was Herr Scholz angekündigt hat. Etwas haben Sie geschafft. Der Drogenmarkt ist größer denn je, größer als der frühere Schwarzmarkt. Sie haben die Tor geöffnet für niederländische Drogenbanden. Der Ehrengast ist Ihrer Einladung gefolgt. Er bedankt sich. Eins kann ich Ihnen sagen, die Legalisierung der Drogen, das wird eines der wichtigsten Themen sein, die wir auch zurücknehmen müssen. Normalerweise versucht man nicht zurückzunehmen, aber bei dem Thema können wir nicht anders. Wir können da nicht zuschauen. Es bleibt einem nichts anderes übrig, wenn man weiß, was da stattfindet, als Härte zu zeigen. Ich kann nur hoffen, dass das erfolgt. Das heißt aber auch, dass wir die Ermittlungsmethoden in dem Bereich, wo sie möglich sind, stärken müssen. Ich glaube, die Innenministerin, die ist heute leider nicht da. Entschuldigung, die hat es erkannt. Wir brauchen die IP-Adressenspeicherung in dem Rahmen, wie es der EuGH. Leider hatten Sie Pech. Sie hatten zwei Koalitionspartner, die es nicht wollten. FDP und Grüne haben es da verhindert. Es bleibt nichts anders. Wir brauchen eine bessere Zusammenarbeit mit Europol. Ich kann Ihnen sagen, unsere Strategie heißt, es darf keinen rechtsfreien Raum geben. Auch nicht im Netz. Null Toleranz gegenüber Verbrechern. Und wir laden nur diejenigen ein als Gast, die wir wirklich hier haben wollen. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die Bundesregierung der Bundesminister für Gesundheit, Dr. Karl Lauterbach.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal sehr wichtig, dass wir diese Debatte führen. Es ist eine angemessene Debatte. Das Gesetz müssen wir nüchtern betrachten, ohne Polemik und also ohne Häme. Und ich möchte diese Gelegenheit daher auch nutzen, also das Gespräch zu suchen. Das soll keine Wahlkampfrede sein. Zunächst ist es ganz klar, es ist eine umstrittene Gesetzgebung, weil wir ändern unsere Drogenpolitik bei Cannabis ganz grundsätzlich. Wir gehen weg von einer Verbotspolitik und hin zu einer Legalisierung und einer Aufklärung und einer Verbesserung der Sicherheit. Was ist der Hintergrund für diese Vorgehensweise? Der Hintergrund dieser Vorgehensweise lässt sich wie folgt beschreiben. Der Konsum ist ohne diese Gesetzgebung in den letzten 10 Jahren stetig gestiegen. Wir haben einen Anstieg gehabt in der Zeit von 18 bis 21, in nur 3 Jahren. So stark steigt der Konsum derzeit. Bei Jugendlichen, bei Erwachsenen, bei älteren Menschen. In Bayern ist es jetzt so, dass in der Altersgruppe von 18 bis 21, von 18 bis 24, 27% der Betroffenen im Laufe des Jahres schon einmal konsumiert haben. Jeder Vierte. Cannabis ist überall. Wenn Sie durch die Straßen gehen am Abend, dann können Sie es sehen und Sie können es riechen. Bei den 60- bis 64-Jährigen hat sich der Konsum in wenigen Jahren verdoppelt. Das heißt, der Cannabiskonsum ist eine Realität. Und dieser Konsum ist in den letzten Jahren immer gefährlicher geworden. In der Zeit vor dieser Reform ist der Konsum gefährlicher geworden, weil die Dosierungen sind höher geworden, die Konzentrationen sind gestiegen. Es gibt toxische Beimengungen. Das heißt, der Cannabiskonsum ist überall ohne die Reform, und er wird immer gefährlicher. Und die Kriminalität ist über die Jahre hinweg immer weiter gestiegen. Woran liegt das? Weil nur Kriminelle derzeit das Monopol für den Verkauf haben. Bei Ihnen in Bayern verkaufen nur die Kriminellen. Sie erlauben nur den Kriminellen den Absatz. Und ich will das auch in dieser Klarheit sagen. Die Mokro-Clans beispielsweise, die holländischen Clans, das ist doch das Ergebnis der gescheiterten Drogenpolitik. Denn nur diese Clans konnten bisher, das sind doch ihre Clans. Und es ist im Prinzip, wenn ich das so sagen darf, an die Kollegen an der Union, es ist ein doppeltes Versagen. Ein doppeltes Versagen. Erstens, der Konsum ist stetig gestiegen. Und zum Zweiten, Sie haben es in der Verantwortung des Innenministeriums nicht in den Griff bekommen, diese Clans in den Griff zu bekommen, Ihre Clans, und das jetzt abzuladen. Das abzuladen. Das abzuladen, Herr Drobin, das abzuladen bei einer Reform, die noch gar nicht wirken kann, weil Sie selbst die Umsetzung der Cannabis-Clubs für die legale Herstellung zum Teil nicht gewährleisten und blockieren. Sie blockieren doch die Reform, die die Lösung wäre, und kriegen gleichzeitig das Problem nicht in den Griff. Das ist die Wahrheit. Und ich bitte Sie auch, ganz ehrlich, die Menschen nicht für dumm zu verkaufen. Der Konsum ist da, war da, er hat keine legale Quelle. Und solange es keine legale Quelle gibt, wird es die Verunreinigung geben, wird es die toxischen Konzentrationen geben, wird es die Drogenkriminalität geben. Sie haben doch kein Konzept. Was wäre denn das Konzept der Union gewesen, diese Probleme in den Griff zu bekommen? Sie haben doch keinen. Sie sagen, das muss beim Verbot bleiben. Wollen Sie ernsthaft sagen, dass die 27% 18 bis 24-Jährige, die in Bayern konsumieren, wollen Sie wirklich sagen, das sind alles Kriminelle, das sind Straftäter? Das ist doch nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist doch die, derjenige, der ab und zu konsumiert und sich der Risiken auch bewusst ist, der ist doch nicht mehr ein Krimineller als derjenige, der jeden Abend eine Flasche Wein trinkt. Das ist doch falsch, diese Leute zu kriminalisieren. Und daher, die Kriminellen sind nicht die Konsumenten, sondern die Kriminellen, das sind diejenigen, die dank ihres Versagens den Cannabis verkaufen, keine Steuern bezahlen, die Beimengungen beimischen und versuchen, die Menschen von anderen Drogen abhängig zu machen. Das sind die tatsächlichen Kriminellen und nicht die Menschen, die konsumieren. Wenn man überhaupt darauf schaut, wo ist denn nennenswert etwas gemacht worden für die Bekämpfung der Drogenkriminalität, dann ist es tatsächlich die Bundesinnenministerin Faeser gewesen, weil sie tatsächlich die Ermittlungskompetenzen ausgedehnt hat. Sie beklagen sich, aber sie haben doch über Jahre hinweg die Kriminalität im Drogenmilieu nicht in den Griff bekommen. Ich will ja klipp und klar sagen, die Studienlage ist die, wo entkriminalisiert wurde, wo es eine Alternative zum Schwarzmarkt gab, ist der Konsum nicht gestiegen. Er ist nicht gestiegen in Kanada, er ist nicht gestiegen in Colorado, er ist nicht gestiegen in den Bundesstaaten, in den Vereinigten Staaten, wo legalisiert wurde. Diese Daten liegen ja vor. Es gibt überhaupt keine Evidenz dafür, dass eine Legalisierung den Konsum erhöht. Und daher geht es nur darum, den bestehenden Konsum sicherer zu machen, den bestehenden Konsum zu entkriminalisieren, und zwar sowohl bei den Konsumenten wie auch bei den Dealern. Und ich kann nur sagen, wenn wir diesem Gesetz eine faire Chance geben und nicht versuchen, mit den Rezepten noch einmal aufzutischen, die in der Vergangenheit nicht funktioniert haben, wenn wir dem Gesetz eine Chance haben, dann werden wir das auch sehen. Wir werten ja dieses Gesetz aus. Es gibt kaum ein Gesetz, was gründlicher ausgewertet wird wie dieses Gesetz. Das ist auch richtig. Das, was ich hier sage, muss ja belegt sein. Daher werden wir, ja, wir werten das Gesetz aus. Wir werten, ihr Versagen ist ausgewertet. Darüber haben wir gerade gesprochen. Aber wir werten dieses Gesetz aus wie kaum ein anderes Gesetz. Wir werden den Konsum bei Kindern und Jugendlichen, den wir mit allen Mitteln bekämpfen, da haben wir die Regeln verstärkt. Wir werden den Konsum bei Kindern und Jugendlichen monitorieren. Wir werden den Gesamtkonsum monitorieren. Wir werden die Kriminalität monitorieren. Das ist ein Gesetz, welches eine Chance verdient. Und lassen Sie sich zum Abschluss sagen, der Weg, den wir bei Cannabis gegangen sind, ist gescheitert. Die Konsumenten sind keine Kriminellen, die Händler sind es wohl. Aber wenn Sie wirklich etwas für die Drogenpolitik erreichen wollen, dann bringen Sie Vorschläge ein, dort, wo es wirklich zur Sache geht, nämlich bei Crack, bei Kokain, bei Trank, bei Heroin. Wo sind denn da Ihre Vorschläge? Heute wäre die Gelegenheit gewesen, wo wir über Ihre Konzepte sprechen könnten, über die Drogen, die wirklich den Menschen schaden, und zwar demjenigen, der konsumiert, und auch den Dritten im Gegensatz. Der Cannabiskonsum ist eine Realität. Die Kriminalisierung macht keinen Sinn. Sie ist in der Vergangenheit gescheitert. Und daher müssen wir diesem Gesetz eine Chance geben und den großen Drogenkonsum und die große Kriminalität bekämpfen, so wie das Innenministerin Faeser Ihnen vorgeschlagen hat. Ich danke Ihnen.
Als Nächster hat das Wort für die FDP-Fraktion Christine Lüttke.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Kollegin Dr. Launert, also ich finde eines schon ein bisschen bemerkenswert. Sie wünschen sich eine ernsthafte Debatte. Die Koalition, die ist beendet, die Wirtschaft befindet sich in einer wirklich heiklen Lage und doch ziehen Sie es dann vor, erneut erstmal Cannabis wieder auf die Tagesordnung zu setzen. In einer Zeit, in der wir dringend über Lösungen für die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands sprechen müssten, widmen Sie lieber Ihre Energie den alten Vorurteilen gegen die Legalisierung. Sie behaupten, der Konsum würde durch das Gesetz massiv ansteigen und die Kriminalität nach oben schnellen. Doch wo sind die Belege? Die Zahlen, die Ihre Aussagen stützen sollen, die fehlen. Es gibt schlichtweg keine belastbaren Daten, nicht auf Bundesebene, nicht aus Nordrhein-Westfalen und auch nicht aus Bayern gibt es Zahlen, die einen derart negativen Trend belegen. Eine ernsthafte Debatte zu den Auswirkungen des Cannabis-Gesetzes, die lässt sich erst führen, wenn die Zahlen vorliegen. Und deswegen sieht das Gesetz ja auch eine entsprechende Evaluation bereits nächstes Jahr vor. Die dann vorliegenden Daten, die müssen selbstverständlich sehr genau und mit großer Ernsthaftigkeit geprüft werden. Aber internationale Erfahrungen wie in Kanada zeigen, dass die Legalisierung eben der beste Weg ist, um die organisierte Kriminalität zu bekämpfen und Dealer arbeitslos zu machen. Mit der Legalisierung von Cannabis, da stärken wir die individuelle Freiheit der Menschen in Deutschland. Darum sollte es doch gehen, den erwachsenen Menschen eine freie Entscheidung zu lassen. Und ihnen nicht unnötig Vorschriften zu machen. Und an der Stelle bin ich den Kolleginnen und Kollegen von SPD und Grünen dankbar. Bei diesem Thema haben wir vertrauensvoll und gut miteinander gearbeitet. Liebe Kirsten, lieber Dirk, vielen Dank. Und ich stimme Ihnen, liebe Kollegen von der Union, in einem Punkt ja durchaus zu. So wie das Gesetz jetzt ist, kann es nicht bleiben. Aber anders als Sie, da will ich keine Rückkehr zur gescheiterten Cannabispolitik der letzten Jahrzehnte. Uns als FDP fehlt nach wie vor die vollständige Legalisierung, die zweite Säule. Denn nur eine kontrollierte Abgabe für Erwachsene, die stärkt den Kinder-, den Jugend- und den Gesundheitsschutz und drängt den Schwarzmarkt dann auch langfristig zurück. Und leider ist das Thema immer wieder von der Tagesordnung verschwunden. Das Thema ist immer wieder aufgeschoben worden, bis es dann zu spät war. Leider war es auch die SPD-Fraktion, die Abstimmungen gestoppt hat, obwohl die zuständigen Sprecherinnen und Sprecher in der ehemaligen Koalition sich schon längst einig gewesen sind. Und leider hätte auch an anderer Stelle bei den Grünen noch etwas mehr passieren können. Der Landwirtschaftsminister verschleppt seit Monaten die Abschaffung der Rauschklausel beim Nutzhanf. Gleichzeitig scheint der Wahlkampf in Baden-Württemberg auch vor der Einführung der Modellprojekte zu stellen. Und ich finde, da ist eine Entscheidung notwendig, was tatsächlich dann glaubwürdige Politik ist oder Wahlkampf. Für uns Freie Demokraten ist klar, es braucht die vollständige Legalisierung. Wir brauchen Säule 2. Und deswegen wollen wir auch mehr als der Eigenanbau und der Eigenanbau in den Cannabis-Clubs. Wir fordern einen kontrollierten und regulierten Anbau und Verkauf in lizenzierten Geschäften und ja, auch über den Onlinehandel. Und dazu gehört auch ein erweitertes Produktangebot inklusive Edibles. Das Ende der Kriminalisierung entlastet Polizei und Justiz um die Staatsanwaltschaften jährlich um rund 180.000 Verfahren. Und sie gibt damit mehr Raum für bessere und effektivere Präventionsarbeit vor Ort. Mir ist auch das Thema Medizinalcannabis wichtig. Mit Ihrer Rhetorik, liebe CDU, CSU, schüren Sie bei den Unternehmen große Sorgen. Die benötigen aber Kontinuität und Verlässlichkeit. Sie schaffen Arbeitsplätze und zahlen Steuern wie jedes andere Unternehmen. Und das zeigt doch eines. Diese Rahmenbedingungen, die müssen wir schützen. Die wirtschaftliche und die gesellschaftliche Freiheit, die gibt es tatsächlich nur mit der FDP. Und dafür stehen wir und dafür werden wir auch in Zukunft weiterkämpfen.
Als Nächste hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen Dr. Kirsten Kappert-Gonter.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, dass die Union ein seltsam obsessives Verhältnis zum Thema Cannabis hat, das beobachten wir ja schon länger, vielleicht nur noch getoppt, wenn es ums Gendern geht. Glauben Sie wirklich, dass ein einziges Problem in diesem Land gelöst würde, wenn Sie Kiffer wieder kriminalisieren? Das ist nicht der Fall und das wird auch nicht geschehen. Also nutzen wir heute den Raum, um über einen Erfolg der Ampel zu reden, über einen wichtigen Erfolg, über einen entscheidenden Erfolg der Ampel zu reden, über die längst überfällige Cannabisreform. Vorher, und das ist der Fall, vor der Reform war der komplette Cannabismarkt fest in der Hand des organisierten Verbrechens, und zwar inklusive aller damit verbundenen Gesundheitsgefahren. Existenzen wurden wegen der Verbotspolitik zerstört. Lediglich, weil erwachsene Menschen lieber einen Joint als ein Feierabendbier konsumierten. Die Prohibition, die ist gescheitert. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das haben wir geändert. Die Kriminalisierung, die niemandem etwas bringt und vielen geschadet hat, die ist Geschichte. Nun gibt es legale Alternativen zum Schwarzmarkt. NutzerInnen entdecken ihren grünen Daumen und bauen selbst an. Hören Sie zu, die ersten Cannabis-Clubs wie in Ganderkesee nahe Bremen haben ihre erste Ernte an die Mitglieder abgegeben, und zwar frei von schädigenden Beimischungen. So, also da ist ja große Unruhe bei der Union. Sie beklagen, dass das meiste Cannabis immer noch vom Schwarzmarkt kommt. Weniger als vorher, aber immer noch vom Schwarzmarkt kommt. Was haben wir Grüne immer gesagt? Den entscheidenden Durchbruch wird die komplette Legalisierung mit lizenzierten Fachgeschäften bringen. Wir hatten das Cannabiskontrollgesetz vorgelegt und hätten uns auch in dieser Wahlperiode mehr vorstellen können. Denn das trocknet den Schwarzmarkt aus. Das sichert den Gesundheits- und Jugendschutz. Es ist ein Mythos, dass der Konsum von Cannabis nach der Freigabe ansteigt. Es ist eine unbelegte Behauptung, dass die organisierte Kriminalität deswegen stiege. Das Gegenteil ist der Fall. Kämpfen Sie doch gemeinsam mit uns für die Fachgeschäfte, um der organisierten Kriminalität die Grundlage zu entziehen. In Kanada wird Cannabis nach der Legalisierung ganz überwiegend legal bezogen. Das ist belegt im Gegensatz zu Ihren Horrorszenarien. So, Sie beklagen, Union, Sie beklagen, dass unsere Sicherheit in Gefahr ist. Wir sagen, Sicherheit ist wichtig. Wie steht es denn um die Sicherheit rund um Alkohol? Verkehrstote, häusliche Gewalt, Unfälle. Alkohol, das ist ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko. Treten wir doch gemeinsam ein für mehr Prävention. Machen wir doch Schluss mit Alkoholwerbung und betreutem Trinken in viel zu jungen Jahren. Was stärkt die innere Sicherheit? Eine gut funktionierende Infrastruktur, Städte, in denen sich Menschen sicher bewegen können, eine Polizei, die sich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren kann, als Konsumierende zu jagen, ein Gesundheitssystem, das funktioniert, eine Notfallreform, eine Notfallversorgung, die funktioniert. Ich lade Sie ein. Wir würden uns freuen, wenn Sie bereit sind für echte Verantwortungsübernahme. Verabschieden wir doch noch gemeinsam die notwendige Notfallreform, die Reform des Rettungsdienstes, die Stärkung der hausärztlichen, der psychotherapeutischen, der psychiatrischen Versorgung. Prävention statt warten, bis es zu spät ist. Das wäre ein großer Beitrag für die Sicherheit der Bevölkerung. Wir sind bereit. Ich danke Ihnen.
Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Martin Sichert.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, es ist Karneval. Aber meine Damen und Herren von der CDU, der Titel Ihrer Aktuellen Stunde, negative Auswirkungen auf die innere Sicherheit ernst nehmen, Cannabis-Legalisierung aufheben, ist ja wohl selbst für Karneval ein schlechter Scherz. Man kann die Cannabis-Legalisierung durchaus kritisch sehen. Aber es ist doch verrückt, so zu tun, als wären die Kiffer das drängendste Problem der inneren Sicherheit. Wenn wir über innere Sicherheit sprechen, dann müssen wir über Islamisten reden wie den, der diese Woche in Elmshorn verhaftet wurde, weil er einen Anschlag wie am Breitscheidplatz auf einen Weihnachtsmarkt plante. Wenn wir über die innere Sicherheit sprechen, dann müssen wir darüber reden, dass Islamistenfreunde, die öffentlich mit Begriffen wie Zionismus gegen Juden hetzen, es in Person von Aydan Özoguz bis ins Präsidium des Deutschen Bundestags geschafft haben. Wenn wir über innere Sicherheit sprechen, dann müssen wir über die ungehinderte Zuwanderung von Kriminellen und Kriegsverbrechern nach Deutschland reden, die täglich Blut auf deutschen Straßen in Form von Terroranschlägen, Messermorden und Vergewaltigungen vergießen. Aber statt dass die CDU diese echten Probleme angeht, machen Sie lieber Stimmung gegen Kiffer. Ja, die Presse berichtet darüber, dass die Mokro-Mafia sich jetzt massiv als Cannabis-Dealer betätigt. Fakt ist, die organisierte Kriminalität wird stärker, sei es Mokro-Mafia, Miri-Clan oder Remo-Clan. Aber das ist doch kein Problem der Cannabis-Legalisierung, sondern ein Problem der ungesteuerten Zuwanderung. Es war doch die CDU, die mit den offenen Grenzen die organisierte Kriminalität eingeladen hat. Und wenn die organisierte Kriminalität nicht ihr Geld mit Cannabis verdient, dann eben mit anderen Drogen, mit Menschenhandel, mit Raub, mit Erpressung. Man muss die Ursache bekämpfen, nicht die Symptome. Und die Ursache ist die ungesteuerte Zuwanderung, dank der jeder Kriminelle einwandern und dauerhaft im Land bleiben kann. Die Mokro-Mafia, der Name sagt es schon, besteht vor allem aus Marokkaner. Was machen Marokkaner hierzulande, die nicht arbeiten? Marokko ist ein sicheres Land. Alle arbeitslosen Marokkaner hierzulande ins Flugzeug setzen und ab nach Marokko. So einfach kann man das Problem der Mokro-Mafia lösen. Und wenn man einen Ausländer hierzulande beim Dealen oder einer anderen Straftat erwischt, das komplette Vermögen einziehen, denjenigen in den nächsten Flieger ins Heimatland setzen und lebenslange Einreisesperren verhängen. So einfach ginge innere Sicherheit. Und so einfach geht auch innere Sicherheit nahezu überall auf der Welt, nur nicht in Deutschland. Und die große Frage, die wir uns stellen sollten, ist, warum geht das denn in Deutschland nicht? Weil die Union seit Merkel völlig entmannt ist und jeden grünen ideologischen Wahnsinn mitmacht. Es ist doch völlig irre, in Zeiten wachsender Clankriminalität die Politik damit zu beschäftigen, dass jetzt Studenten wieder verfolgt werden, bloß weil die sich eine Tüte drehen. Wir brauchen jeden Polizisten, um Islamisten in Schach zu halten und Clans zu bekämpfen. Wenn Sie von der Union wirklich was für die innere Sicherheit tun wollen, dann bringen Sie hier ein Gesetz ein, das es der Polizei ermöglicht, Kriegsverbrecher und Clanmitglieder einfach abzuschieben. Als vor 5 Jahren bekannt wurde, dass es bei 5.000 Hinweisen unter Asylbewerbern auf Kriegsverbrecher nur 129 Ermittlungen gab, da forderten sowohl CDU wie auch FDP, dass gehandelt werden muss. Kriegsverbrecher dürfen in Deutschland keinen Schutz bekommen, haben sie beide damals gesagt. Geschehen ist seither nichts. Jeder Kriegsverbrecher kann einreisen und dauerhaft in Deutschland bleiben. CDU, FDP und AfD könnten das jederzeit ändern. Aber CDU und FDP verhindern gemeinsam mit SPD und Grünen, dass wir von der AfD solche Gesetze im Bundestag einbringen. Und Union und FDP wollen es auch nicht einbringen, weil sie Angst haben vor der Zustimmung durch die AfD. Ihnen ist es wichtiger, einen Teil der Bevölkerung gezielt auszugrenzen, anstatt sinnvolle Politik für die Bürger zu machen. Sie sind Feinde der Demokratie und des Parlamentarismus. Ach ja, Und noch was für Sie von der CDU. Das größte Risiko für die innere Sicherheit ist Ihr Kanzlerkandidat. Wer wie Friedrich Merz die größte Atommacht der Welt mit Raketen beschießen will, der gehört nicht ins Bundeskanzleramt, sondern in die Psychiatrie. Wir können alle nur hoffen, dass Donald Trump in der Ukraine bald für Ruhe sorgt, bevor BlackRock, Merz und Cum-Ex Scholz mit ihren wirren Kriegsfantasien Deutschland ins Unglück stürzen. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für den Bundesrat die Berliner Senatorin Dr. Felor Badenberg.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Es waren Wissenschaftler, es waren Experten und vor allem Praktiker aus Justiz, Sicherheit, Gesundheit und Wirtschaft, die eindringlich gewarnt haben vor den negativen Konsequenzen, von den trügerischen Zielvorstellungen und vor allem von den verheerenden Signalen einer Cannabis-Legalisierung. Die massiven Bedenken zahlreicher Bundesländer, und ich rede hier nicht nur von den unionsgeführten Bundesländern, wurden bedauerlicherweise einfach ignoriert. Was von der Bundesregierung als Meilenstein in der Drogenpolitik angepriesen wurde, hat sich in der Praxis schon jetzt, also nach wenigen Monaten, als ein untauglicher Versuch erwiesen. Lieber Kollege Lauterbach, das Gesetz ist leider nicht nur inhaltlich und rechtlich mangelhaft ausgearbeitet worden. Vor allem wird dieses Gesetz nicht der Schutzpflicht des Staates vor Gesundheitsgefahren und damit erst recht nicht dem Kinder- und Jugendschutz gerecht. Was wollte man mit dem Gesetz erreichen? In der Gesetzesbegründung sollte die Cannabis-Legalisierung den Gesundheitsschutz stärken, die Justiz entlasten, den Schwarzmarkt eindämmen und die organisierte Kriminalität bekämpfen. Wir haben schon viel dazu gehört. Aber ich denke, dass genau das Gegenteil eingetreten ist. Und ich möchte das gerne anhand von Zahlen, Daten, Fakten hier auch Punkt für Punkt zeigen. Erstens ignoriert dieses Gesetz in einem schon befremdlichen Maße die gesundheitlichen Risiken. Cannabis ist keinesfalls ein harmloses Genussmittel, sondern Studien belegen, dass Cannabiskonsum das Risiko für Angststörungen, Depressionen und Psychosen erheblich steigert. Zweitens war ein zentrales Argument für die Legalisierung die angebliche Entlastung unserer Justiz. Und auch hier zeigt die Realität leider das glatte Gegenteil. Die völlig unnötige Amnestieregelung hat dazu geführt, dass bundesweit über 210.000 Akten durch Staatsanwaltschaften und Gerichte manuell überprüft werden müssen. Verfahren müssen nicht nur daraufhin geprüft werden, ob sie unter diese Amnestieregeln fallen, sondern Verfahren müssen in Teilen komplett neu aufgerollt werden. Da geht es um die Fragen, wie liegt nur ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vor oder geht es auch um weitere Straftaten? Und wenn das der Fall ist, müssen neue Gesamtstraftaten gebildet werden. Das bedeutet, die Justiz wird mit Aufgaben belastet, wo Ressourcen verschwendet werden, die an anderer Stelle natürlich fehlen. Wenn die Altfälle aber erstmal abgearbeitet sind, wird es aber auch nicht besser. Wir haben im Cannabisgesetz großzügige Freimengen für den privaten Gebrauch. Sehr kurios sind die Abstandsregelungen, die für die zuständigen Behörden einen erheblichen Aufwand verursachen. Das bedeutet in der Praxis, die Staatsanwaltschaft wird die Polizei wohl mit Maßbändern losschicken müssen, um zu prüfen, ob der Joint auch wirklich mehr als 100 Meter entfernt vom Kinderspielplatz, von Schulen oder Fußgängerzonen geraucht wurde. Drittens war eines der zentralen Versprechen die Eindämmung des Schwarzmarktes. Wir dürften uns, glaube ich, alle einig sein, dass der Zeitraum zwischen Inkrafttreten des Gesetzes am 1. April und der Gründung der ersten Anbauvereinigung im Spätsommer den Schwarzmarkt erst mal angekurbelt hat. Es war und es ist naiv zu glauben, dass allein die Legalisierung den Schwarzmarkt austrocknen wird. Warum? Ein Großteil der Konsumenten wird weiterhin auf illegale Angebote zurückgreifen, weil die legalen Produkte teurer sind, die legale Anschaffung mit bürokratischem Aufwand verbunden ist und die Anbauvereinigungen nicht im erforderlichen Umfang liefern können. Und viertens komme ich jetzt zu den besonders gravierenden Folgen für die innere Sicherheit. Das Gesetz ist in der Tat ein Geschenk, ein großes Geschenk für die organisierte Kriminalität. Die organisierte Kriminalität wird nahezu eingeladen, ihre lukrativen Geschäfte in Deutschland auszubauen, weil der Verfolgungsdruck erstens mit der Herabsetzung von Strafen, zweitens mit der schnellen Verjährung inzwischen und drittens mit den erheblichen Einschränkungen bei Ermittlungsmaßnahmen deutlich gesunken ist. Herabsetzung der Strafen, damit meine ich, dass der Handel mit einer Tonne Cannabis mittlerweile nicht schwerer geahndet werden kann als ein einfacher Diebstahl. Das ist Fakt. Die Verjährungsfristen für cannabisbezogene Straftaten wurden drastisch verkürzt. Wo früher zum Beispiel eine Verjährungsfrist von 20 Jahren galt, beträgt diese in vielen praktischen Fällen nur noch 5 Jahre. Ich darf auf die zahlreichen Verfahren aus dem internationalen Komplex Encrochat erinnern, die bei cannabisbezogenen Straftaten nun in der Verjährung und damit in der Einstellung der Verfahren zu enden drohen. Die Strafverfolgungsbehörden sind mit erheblichen Einschränkungen bei den verdeckten Ermittlungsmaßnahmen konfrontiert. Die durch das Gesetz eingeschränkten Möglichkeiten erschweren die Detektion der Netzwerke der Drogenkriminalität. Der Verzicht auf notwendige Ergänzungen in der Strafprozessordnung führt dazu, dass die Überwachung von Kommunikationsmitteln bei schwerwiegenden Drogendelikten nicht mehr ohne weiteres möglich ist. Und damit komme ich zu einem Fall aus der Praxis, damit die Tragweite dieser Änderung verdeutlicht wird. Ein Angeklagter, der 450 Kilogramm Marihuana in die Bundesrepublik eingeführt hatte, musste freigesprochen werden. Er ist freigesprochen worden, weil die Erkenntnisse aus verdeckten Ermittlungen inzwischen aufgrund der rechtlichen Änderungen nicht mehr gegen ihn verwendet werden konnten. Der Verfolgungsdruck ist zusätzlich durch die hohen Toleranzgrenzen für den Cannabisbesitz deutlich gesunken. Dealer können sich sicher sein, dass sie straffrei bleiben, solange sie nicht mehr als 25 Gramm bei sich führen. Es ist schon eine aberwitzig hohe Menge, die mit einem Gelegenheitskonsum so wenig zu tun hat wie eine Kofferraumladung voller Alkohol. Das Gesetz gibt Kriminellen einen gefährlichen Spielraum. Der Staat verliert zunehmend die Kontrolle über den Drogenmarkt, über die organisierte Kriminalität, wird dieses Machtvakuum füllen. Wir sehen bereits jetzt, wie diese gefährliche Entwicklung sich auswirkt. Und jetzt komme ich zu der Mokromafia. So bekämpft die Polizei in Nordrhein-Westfalen die sogenannte Mokromafia. Das ist eine niederländisch-marokkanische Organisation, die bekannt ist durch brutale Kämpfe um den Drogenmarkt. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis sich dieses Phänomen auf die gesamte Bundesrepublik ausweitet. Die ersten Anzeichen sind ja bereits sichtbar. Als Ergebnis kann ich dieses Gesetz nur als einen Irrweg bezeichnen. Es gefährdet die Gesundheit, es belastet die Justiz, es stärkt den Schwarzmarkt und öffnet der organisierten Kriminalität Tür und Tor. Und insofern, Herr Minister Lauterbach, eine verantwortungsvolle Politik geht aus meiner Sicht anders. Und deshalb, Sie hatten gefragt, was ist das Konzept der Union? Das Konzept ist, dieses Gesetz aufzuheben, bevor es unserem Land weiteren nachhaltigen Schaden zufügt. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Dunja Kreiser.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Legalisierung von Cannabis ist inzwischen Realität und bringt weitreichende Veränderungen mit sich. Wir als SPD-Bundestagsfraktion haben diesen Schritt unterstützt, weil die bisherige Verbotspolitik gescheitert ist. Sie hat den Konsum nicht gesenkt und den Schwarzmarkt nicht effektiv bekämpft. Stattdessen kriminalisierte sie Konsumierende und überließ den Handel der organisierten Kriminalität. Unser Ziel bleibt daher, den Umgang mit Cannabis zu regulieren, den Gesundheitsschutz zu stärken und den Schwarzmarkt zurückzudrängen. Sehr geehrte Frau Badenberger, es ist wahrscheinlich bei Ihnen noch mal ein bisschen Erklärungs- und Aufklärungsbedarf, was organisierte Kriminalität ist. Das hat man bei Ihrer Rede eben zurzeit leider gerade herausgehört. Ich hatte in bestimmten Punkten Bedenken und habe dazu auch eine persönliche Erklärung abgegeben. Insbesondere der Kinder- und Jugendschutz ist für mich von zentraler Bedeutung und steht stets an oberster Stelle. Auch wenn im Gesetz dazu strikte Schutzmaßnahmen wie Alterskontrolle, Aufklärungs- und Präventionskampagnen sowie ein umfassendes Werbeverbot vorgesehen sind, sollten wir den Konsum unter Minderjährigen stets im Blick haben, und das werden wir tun. Ein weiterer Punkt, was mir persönlich wichtig war, betrifft den privaten Anbau von Cannabis. Die Überwachung der Erntemengen und die Vermeidung von Missbrauch schienen eine Herausforderung darzustellen, insbesondere die Gefahr, dass die Regulierung Schlupflöcher schaffen könnte, zulasten der öffentlichen Ordnung als auch der Polizei und Justiz. Ein Szenario, das wir genau im Blick behalten, damit es zu keiner Verschiebung der organisierten Kriminalität führt. Trotz dieser Bedenken habe ich zugestimmt, da ich an die Möglichkeit einer fortlaufenden Evaluierung glaube. Denn wir haben vorgesehen, dass das Gesetz kontinuierlich evaluiert wird und im ersten Jahr bereits eine Analyse der Auswirkungen auf den Kinder- und Jugendschutz erfolgen soll, gefolgt von Berichten über die Auswirkungen auf die organisierte Kriminalität und einer umfassenden Evaluierung nach 4 Jahren. Diese Evaluation bietet uns die Chance, gezielt nachzubessern, wenn die Schutzmaßnahmen nicht ausreichen sollten. Sehr geehrte Damen und Herren, auch ein Blick auf die internationalen Erfahrungen bestätigen uns unseren Ansatz. Studien aus beispielsweise Colorado und Kanada zeigen, dass eine gute, regulierte Legalisierung nicht zwangsläufig zu einem Anstieg des Konsums bei Jugendlichen führt. Im Gegenteil, in manchen Fällen wurde der Konsum sogar stabilisiert oder gesenkt. Diese Daten sind ein wichtiger Indikator dafür, dass Regulierung und Jugendschutz Hand in Hand gehen können. Und das müssen Sie ja auch einfach mal ernst nehmen. Die Kritik von Herrn Reul dagegen, der behauptet, die Legalisierung sei ein gefundenes Fressen für Drogenkriminelle, ist irreführend. Die Behauptung, dass durch das Gesetz der Schwarzmarkt gestiegen sei, beruht lediglich auf eine eigene Meinung. Es gibt keinerlei Nachweis für diese Behauptung. Im Gegenteil, seit der Reform hat die Nachfrage auf den Schwarzmarkt sich verringert. Aber diese Entwicklung lässt Herr Reul bewusst außer Acht, um mit seiner Makromafia-Rhetorik Stimmung gegen die Bundesregierung zu machen. Die Probleme in Nordrhein-Westfalen sind doch eher hausgemacht. Auch die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Ein halbes Jahr nach der Legalisierung wurden erst 300 Anträge auf Anbauvereine bundesweit gestellt. Das zeigt, dass der legale Markt noch in der Aufbauphase ist und keine plötzliche Überflutung darstellt. Es gibt zudem keine belastbaren Nachweise dafür, dass ein erkennbarer Anstieg von Gesetzesverstößen zeigt, was selbst der Deutsche Städte- und Gemeindebund bestätigt hat. Sehr geehrte Damen und Herren, natürlich gibt es auch Herausforderungen. Die Überwachung des privaten Anbaus und die Kontrolle der Erntemengen sind Aufgaben, die Ressourcen und klare Strukturen erfordern. Gleichzeitig sehen wir, dass der Eigenanbau langfristig dazu beitragen wird, den Schwarzmarkt weiter zu verkleinern und die Gewinne der organisierten Kriminalität zu mindern. Daher dürfen wir uns nicht zurücklehnen. Die Praxis muss beweisen, dass wir die gesetzten Ziele und die Ziele erreichen werden. Die begleitenden Maßnahmen und die strikte Überwachung des Gesetzes sind daher essentiell, um die gewünschten Effekte zu erzielen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Als Nächster hat das Wort für die FDP-Fraktion Jürgen Lenders.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, man fragt sich wirklich, was diese Debatte heute Morgen soll.
Ist die Legalisierung von Cannabis wirklich das Thema, was die Menschen aktuell interessiert? Ja. Unsere Wirtschaft steht das Wasser bis zum Hals. Volkswagen plant die Schließung von 3 Werken in Deutschland. Tausende Arbeitsplätze stehen auf der Kippe und unsere Wirtschaft schrumpft. Heimische Unternehmen und Investoren kehren Deutschland den Rücken. Und wir, was machen wir? Wir dürfen dank der Union über die Aufhebung der Cannabis-Legalisierung debattieren. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, ich weiß wirklich nicht, was Sie heute Morgen geraucht haben, um das Thema heute auf die Tagesordnung zu setzen. Was wirklich wichtige Themen in Deutschland gewesen wären, die Chance, die Sie heute Morgen vertan haben, über eine echte Wirtschaftswende in Deutschland zu debattieren. Das ist eine Chance, die Sie vertan haben, Ihre Positionen einmal klar zu machen. Das ist Ihre Verantwortung. Meine Damen und Herren, statt die wirklich relevanten Debatten zu führen, werden hier gesellschaftspolitische Nebenkriegsschauplätze eröffnet. Und das ist wirklich nichts, was die Menschen draußen interessiert. Die sagen eher, Cannabis ist legalisiert worden, aber das Abendland ist nicht untergegangen. Aber wenn Sie das unbedingt wollen, dann lassen Sie mich das um einen Teilaspekt aus der Verkehrspolitik dazufügen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, es gilt und es bleibt dabei, bekifft und berauscht Autofahren ist und bleibt verboten. Bekifft oder betrunken zu fahren ist und bleibt eine Sache des Strafrechts. Das ist so, das hat sich überhaupt nicht geändert und das wird auch so bleiben. Den Grenzwert, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, von 3,5 Nanogramm, den wir eingeführt haben, also es macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn, dass Sie hier versuchen, Monologe mit mir zu führen. Also ich habe das Mikro, das heißt, also ich bin immer noch lauter als Sie. Aber gut. 3,5 Nanogramm im Straßenverkehr bedeuten, dass das ein Grenzwert ist, ab dem wir unterstellen können, dass es den ersten Einfluss auf das Verkehrsverhalten gibt. Meine Damen und Herren, das ist so ein geringer Grenzwert, dass ich nur sagen kann, wer zur Tüte greift, muss die Finger vom Steuer lassen. Und meine Damen und Herren, das, was die Union will, ist am Ende, dass die Menschen, die sich nichts, aber überhaupt nichts zu Schulden haben kommen lassen, kriminalisieren wollen. Das ist das, was Ihre Absicht ist, meine Damen und Herren. Drogengebrauchende Menschen sind keine Kriminellen. Sie brauchen unter Umständen unsere Hilfe, wenn sie von der Droge wegkommen wollen. Aber kriminell sind sie nicht. Und ich finde das schon spannend. Es gibt überhaupt noch keine Zahlen, keine Hinweise. Aber Sie unterstellen hier schon wirklich, dass die Kriminalität quasi explodiert ist. Das kann überhaupt nicht sein. Das Gesetz ist erst seit April in Kraft, meine Damen und Herren. Wenn das so sein sollte, müssten Sie sich fragen, ob das nicht nur aufgrund Ihrer Drogenpolitik, die in den letzten Jahrzehnten immer in den Irrweg geführt hat, ob man es nicht darauf zurückführen muss. Meine Damen und Herren, wir haben auch nicht gesagt, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Aber, und wir haben, die Ampel hat es sofort im Gesetz auch angelegt, dass wir eine Evaluierung des Gesetzes vornehmen werden. Der Bundesgesundheitsminister hat es Ihnen gesagt. Wir gehen da auch nicht blauäugig dran. Aber wir schauen uns die Sache wenigstens vernünftig an, bevor wir uns ein Urteil erlauben. Mal andere Wege gehen in der Drogenpolitik. Die letzten Jahrzehnte haben in die Irre geführt. Lassen Sie doch mal einen anderen Weg, überhaupt einmal eine Chance, bevor Sie wieder ein Urteil fällen. Meine Damen und Herren, erstens, wir haben ganz andere Probleme in Deutschland als die Frage Legalisierung von Cannabis. Zweitens, weder die Legalisierung von Cannabis noch das Selbstbestimmungsgesetz waren jemals wirklich zentrale Punkte der Ampel. Aber wir haben uns mit ganz anderen Dingen auseinanderzusetzen gehabt. Herr Kollege, zum Beispiel, wie wir aus der Abhängigkeit von Gas in der Energiekrise von Russland wieder wegkommen, wo Sie uns hineingeführt haben. Aber, Herr Kollege, lassen Sie mich das sagen. Wer die Programme von FDP, SPD und SPD kannte, von den Grünen kannte, der wusste ganz genau, dass das ein Punkt von uns ist. Wir haben das vernünftig gemacht, meine Damen und Herren. Über die Programmatik von Parteien sollte sich keiner wundern, wenn sie in Regierungsverantwortung auch umsetzen. Frau Präsidentin, Erlauben Sie mir am Ende meiner wahrscheinlich letzten Rede nach über 30 Jahren.
Die Redezeit ist aber schon rum, Kollege.
In der Politik.
Das müssen Sie jetzt kurz machen.
Meine Damen und Herren, ich bedanke mich bei allen sehr dafür, dass Sie mir das möglich gemacht haben, 17 Jahre lang als Abgeordneter fungiert zu haben, allen Menschen in der Verwaltung, den Wählerinnen und Wählern, alle Mitarbeitenden meiner Fraktion, die mir möglich gemacht haben, dieses Land ein kleines Stück besser zu machen. Vielen Dank.
Herr Lenders, auch Ihnen wünsche ich für die Abgeordneten freie Zeit, die Sie gerade angekündigt haben. Alles Gute. Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Canan Bayram.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Über das eine oder andere in dieser Debatte habe ich mich gewundert. Und ich fange mal an mit der Justizsenatorin aus Berlin. Und da muss ich wirklich sagen, ich wundere mich, dass Sie fast identisch die Rede gehalten haben, die Sie schon im Bundesrat gehalten haben. Da war ich zugegen und habe mich gefragt, was eigentlich in der Zwischenzeit passiert ist. Und das haben Sie selbst mit Ihrer Rede vorgeführt. Aber Sie sind ja noch nicht so lange in der Berliner Landespolitik. Und deswegen ist Ihnen wahrscheinlich entgangen, dass in Berliner Schulen aufgrund des Umstandes früher das Cannabis eben nicht legal war, Kinder und Jugendliche nicht über die Gefahren von Cannabis aufgeklärt werden konnten. Und da stellt sich natürlich die Frage, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es denn wirklich der bessere Gesundheitsschutz? Ist es der bessere Jugendschutz, über ein Thema nicht zu reden, nicht zu bilden, die Menschen nicht zu informieren? Und da kann ich sagen, wir von der Ex-Ampel, die wir heute zu dem Thema reden, sagen halt, es ist besser, die Menschen zu informieren, damit sie die Gelegenheit haben, einen vernünftigen Umgang mit Cannabis zu pflegen. Und genau darum ging es doch mit diesem Gesetzentwurf, meine Damen und Herren. Wir brauchen doch Gesundheitsschutz. Und dem Gesundheitsschutz, und da sind wir uns doch wahrscheinlich, bis auf die, die da jetzt brüllen von der AfD, sind wir uns unter Demokraten doch auch einig, dass informiert sein schützt. Und informiert sein, meine Damen und Herren, schützt auch, wenn wir wissen, was drin ist. Wenn ich die Frau Beer sehe, wie sie in Bayern mit ihrem Maß, nennt man das bei Ihnen, glaube ich, sich feiert. Man sieht aber diese Fotos, auf denen Sie mit dem Maß Bier sind, dann gehe ich davon aus, dass Sie wissen, wie hoch der Alkoholgehalt in diesem Glas ist. Und nichts anderes, liebe Kolleginnen und Kollegen, wünsche ich mir auch für Cannabiskonsumentinnen, dass die wissen, wie hoch der THC-Wert ist, dass die wissen, wie weit sie sich berauschen, wenn sie sich berauschen, meine Damen und Herren. Und es wird Sie nicht wundern, dass ich als Abgeordnete aus Friedrichshain-Kreuzberg für mich in Anspruch nehme, mich auszukennen bei dem Umstand, wann und wie sich Menschen berauschen wollen, weil das in meinem Wahlkreis häufig stattfindet. Aber, sehr geehrte Damen und Herren, der Eindruck, den die Justizsenatorin aus Berlin und auch meine sehr geschätzte Kollegin hier aus dem Deutschen Bundestag heraufbeschworen hat, die Illusion, die organisierte Kriminalität, und zwar nicht nur in Deutschland, in Europa, grenzüberschreitend, wird sich verbessern, wenn das Cannabisgesetz wieder rückgängig gemacht wird. Das hat heute Morgen tatsächlich mich nicht nur verwundert, weil es ist eine Illusion. Wir werden die organisierte Kriminalität weder in Nordrhein-Westfalen, und ich bin an der holländischen Grenze aufgewachsen, werden wir weder wirksam bekämpfen, indem wir Cannabis-Konsumentinnen wieder kriminalisieren, noch, und das hat die Justizsenatorin hier auch vorgeführt, hat die Union ein Konzept, wie sie denn die organisierte Kriminalität bekämpfen will. Meine Damen und Herren, ich bin im Europa, Unterausschuss Europarecht. Dort reden wir über grenzüberschreitende Kriminalität. Und dafür haben wir in Europa Maßnahmen. Das Phänomen in Nordrhein-Westfalen, das ist Banden gibt, dass es organisierte Mafiabanden gibt, die nicht an der deutschen Grenze Halt machen, sondern über die Grenze hinaus eine Gefahr für uns darstellen, ist ein Problem. Dem müssen wir aber kriminalpolitisch wirksam entgegenwirken und nicht mit lauen Reden über Cannabiskonsum Gesetze, Rückabwicklung, meine Damen und Herren, dann wird es auch was mit einer potenziellen Suche nach Koalitionspartnern, liebe Union.
So, jetzt hat als Nächste das Wort für die Gruppe Die Linke Janine Wissler.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Regierung ist zerbrochen, die Wirtschaft in der Rezession. Viele Menschen sorgen sich wegen Inflation und steigender Kosten. Und was ist der einzige Tagesordnungspunkt, den CDU, CSU diese Woche beantragen? Stellenabbau bei VW, Rente, Pflegenotstand? Nein. Cannabis-Legalisierung aufheben. Wenn das Ihr größtes Problem ist, dann fragt man sich wirklich, was auf den Fluren von CDU, CSU geraucht wird. Offensichtlich ganz schlechtes Zeug. Viele Menschen wissen nicht, wie sie ihre Miete bezahlen sollen oder die Einkäufe. Aber für sie ist Kiffen offensichtlich das drängendere Problem. Die Entkriminalisierung von Cannabis war überfällig. Für Konsumenten, die endlich nicht mehr verfolgt werden. Und auch für Polizei und Justiz, die wirklich Wichtigeres zu tun haben. So viel Richtiges wurde doch in den letzten Jahren nicht beschlossen. Und ein politisches Fossil namens Merz will das weniger auch noch rückgängig machen. Aber leider waren es Scholz und Friends, formerly known as Ampel, die so hasenfüßig waren, bei der Entkriminalisierung auf halbem Weg stehen zu bleiben. Und das ermöglicht der Verbotspartei CSU in Bayern, Konsumenten weiter zu schikanieren. Bier und Schnaps in Strömen beim Oktoberfest, torkelnde Betrunkene, Kotzelachen, das ist Kulturgut. Aber gepflegte Tüte rauchen, das ist natürlich verboten auf der Theresienwiese. Das ist doch absurd, meine Damen und Herren. Und es wird auch deutlich, was passiert, wenn die Union regiert. Deutschland-Ticket vor dem Aus. Sie wollen Pendlerinnen und Pendler stärker belasten. Das Bürgergeld soll abgeschafft werden, bei den Ärmsten kürzen und sich christlich nennen. Und Cannabis soll wieder verboten werden. Ich muss es so deutlich sagen. CDU und CSU bevormunden und entmündigen die Menschen. Sie sind eine Verbotspartei. Sie greifen ins Privatleben der Menschen ein. Sie nehmen ihnen aus ideologischen Gründen die Freiheit. Sie wollen die Menschen umerziehen und ihnen ihre Ideologie aufzwingen. Mit der Union haben vielleicht einige die Freiheit, ihre Heizungsart selbst zu wählen. Aber körperliche Selbstbestimmung von Frauen oder als Studierender so schreiben, wie man will, oder als Erwachsener Cannabis konsumieren, da ist ganz schnell vorbei mit der Freiheit. Da kommt die Verbotsunion mit Sprachverboten, mit Freiheitseinschränkungen und mit Überwachungswahn. Und zu Ihrem Sicherheitsargument, ganz ehrlich, wem wollen Sie denn nachts in der S-Bahn lieber begegnen? Eine Gruppe Volltrunkener oder eine Gruppe Kiffer? Und jeder Polizist weiß, wo das Gefahrenpotenzial liegt. Und es gibt auch keine Toten durch Cannabiskonsum. Und wenn es Ihnen um die Dealer geht, ja, dann setzen Sie sich doch dafür ein, dass nicht nur der Konsum, sondern auch der Verkauf von Cannabis endlich vernünftig geregelt wird, wäre auch eine Form von Wirtschaftsförderung. Und wir sagen, Freiheit statt Gängelung, Selbstbestimmung statt sinnloser Verbote, Herz statt Merz. Vielen Dank.
Als nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Tino Sorge.
Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil ja hier oft gefragt wird, warum heute diese Debatte, gibt es denn keine anderen Themen? Ich kann Ihnen sagen, ja, genau das haben wir uns auch gedacht, nämlich im Frühjahr, als Sie Cannabis legalisiert haben, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel. Und jetzt sage ich Ihnen auch mal, wenn in deutschen Großstädten Sprengstoffexplosionen mittlerweile an der Tagesordnung sind, wenn es auf den Straßen zu Schießereien kommt, wenn im öffentlichen Raum Drogenbanden sich untereinander bekriegen, dann mag Sie das ja vielleicht überhaupt nicht überraschen. Aber wir als Union sagen, dann müssen wir darüber sprechen und dann müssen wir dagegen was tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und was hört man von Ihnen? Von Ihnen hört man nur dröhnendes Schweigen. Sie stellen sich hier hin, der Bundesgesundheitsminister, und sagt, die Cannabis-Legalisierung ist eine Erfolgsstory. Da werden Zitate aus Kanada gebracht. Ich sage Ihnen mal, was in Kanada passiert ist. Kanada hatte bereits vorher, vor der Legalisierung, den höchsten Drogenkonsum bei unter 25-Jährigen. Wissen Sie, was passiert ist nach der Legalisierung? Gar nichts. Der Konsum ist eher noch gestiegen. Und Sie stellen sich hier hin und sagen, das ist ein Erfolgsmodell für Kinder- und Jugendschutz. Das ist absolut lächerlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich sage Ihnen ganz klar, die Drogenkriminalität geht da durch die Decke. Und die geht deshalb durch die Decke, weil nämlich Altbestände von illegalem Cannabis jetzt fröhlich nachgefragt werden, weil nämlich legales Cannabis, so wie Sie sich das vorgestellt haben, noch gar nicht auf dem Markt sein kann, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel. Und das müssen Sie endlich mal zur Kenntnis nehmen. Ich will aber auch noch mal den Bezug zum Gesundheitssystem machen, weil da wird es neben der Innenpolitik, was schon ein Riesenproblem ist, nämlich noch viel, viel problematischer. Wissen Sie, was passiert dadurch, dass der Schwarzmarkt boomt, dass immer mehr auch nachgefragt wird? Es passiert nämlich, dass sich mittlerweile Ihre ganzen Hobbykiffer, ist ja Ihre Community, fröhlich mit Medizinalcannabis eindecken, nämlich mit Medizinalcannabis über Online-Apotheken, per Privatrezept, über Fragebogen. Das heißt, das Gesundheitswesen und auch Sie, lieber Herr Kollege Lauterbach, haben damit das Gesundheitswesen zum Cannabis-Marktplatz gemacht. Herzlichen Glückwunsch, liebe Ampel. Und das ist nämlich genau der Punkt. Wir haben das innenpolitische Problem, wir haben Drogenkriminalität und was viel, viel schlimmer ist, ich habe es angesprochen, wir haben Patienten mit chronischen Schmerzen, wir haben Parkinson-Patienten, wir haben Krebspatienten, wir haben Patienten mit multipler Sklerose. Diese Patienten müssen warten, weil Lieferengpässe mittlerweile beim Medizinalcannabis sind, weil ihre Hobbykiffer diese Sachen nachfragen. Da kann man nur sagen, danke Ampel für nichts. Und im Grunde passiert ja genau das, was alle Experten in den Anhörungen gesagt haben. Die Kollegin aus Berlin, Frau Badenberg, hat ja darauf hingewiesen, ob das Kinderärzte waren, ob das Polizei war, ob das Psychotherapeuten waren. Die haben alle gesagt, lasst die Finger von dieser Art der Legalisierung, macht es nicht. Was haben Sie getan? Sie haben es trotzdem gemacht, weil Sie es konnten. Und deshalb sage ich Ihnen auch ganz klar, wir brauchen nicht nur im Bereich der Wirtschaftspolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, einen Neustart. Wir brauchen insbesondere im Bereich der Gesundheitspolitik einen Neustart, weil das Gesundheitswesen in den letzten 3 Jahren tatsächlich es sehr, sehr schwer hatte. Und deshalb, ja, genau, hören Sie zu. Was passiert da? Wir brauchen Pflegereform, wir haben Beitragserhöhungen ungekannten Ausmaßes. Die Apothekenreform brauchen wir erst recht. Die ist in der Art, wie Sie sie vorhaben, völliger Rohrkrepierer. Deshalb wird sie auch nicht mehr kommen. Und ich kann Ihnen sagen, dass unser Gesundheitssystem mittlerweile durch Ihre Cannabis-Legalisierung Schaden nimmt. Das ist der absolute Tiefpunkt. Und da kann ich nur sagen, das ist das traurige Erbe der Restampel. Herzlichen Glückwunsch. Und deshalb will ich das auch noch mal ganz offen sagen hier. Sie hätten die Möglichkeit gehabt, andere Prioritäten zu setzen bei dem Thema. Sie hätten die Möglichkeit gehabt, mit den Experten, wenn überhaupt, darüber zu sprechen. Sie hätten auch jetzt noch die Möglichkeit zu sagen, angesichts der Verhältnisse in NRW, Mokromafia, was da passiert, wir hinterfragen das noch mal. Aber Sie negieren diese Problematik. Sie tun so, als hätte das überhaupt nichts damit zu tun. Sie haben diese Zustände mitverursacht. Sie haben diese Zustände in der Innenpolitik verursacht, im Gesundheitssystem verursacht. Das ist Ihr Erbe und das können Sie nicht wegdiskutieren. Und eben, wir wollen als Union einen Neustart. Wir wollen eben nicht kiffen. Wir wollen keine Ideologie. Wir wollen kein Gendern, gesellschaftliche Spaltung, wirtschaftlichen Abstieg. Wir wollen Sicherheit und Ordnung. Wir wollen eine gute Gesundheitsversorgung, gute Pflege, ob jung oder alt. Und das sind unsere Schwerpunkte, das werden wir nach der nächsten Bundestagswahl auch so umsetzen. In diesem Sinne herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Thomas Lotze.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, auch ich reihe mich heute ein in die Reihe der Bundestagsabgeordneten, die zuerst einmal Danke sagen. Nach knapp 16 Jahren und 4 Wahlperioden ist dies voraussichtlich meine letzte Rede hier im Plenum des Deutschen Bundestages. Bedanken möchte ich mich bei Ihnen als Abgeordnete, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und bei allen, die in den Ausschüssen Tourismus, Wirtschaft und Verkehr aktiv waren und aktiv sind. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Doch auf der Tagesordnung heute steht eine Aktuelle Stunde der Union zum Thema Cannabis. Liebe Kolleginnen und Kollegen, einige meiner Vorrednerinnen und Vorredner haben das bereits betont, gibt es wirklich keine wichtigeren Themen für eine große Oppositionsfraktion? Haben wir keine anderen Probleme in diesem Land? Oder glauben Sie allen Ernstes, dass Sie mit diesem Thema neue Wählerinnen und Wähler gewinnen? Ich glaube es nicht. Heute konsumieren rund 4 bis 5 Millionen Menschen in Deutschland, ich gehöre nicht dazu, Cannabisprodukte. Diese Menschen werden diese Debatte sehr genau verfolgen. Diese Menschen haben keinen Bock mehr darauf, kriminalisiert zu werden für etwas, was nicht kriminell ist. Und ja, in allen Fraktionen gab es sehr kontroverse Debatten, auch in meiner SPD-Fraktion. Und dennoch gab es hier im Plenum eine Mehrheit, das den Konsum von Cannabisprodukten entkriminalisiert. Das ist was anderes als legalisiert. Ich bin kein Jurist, aber da gibt es, glaube ich, einige hier im Haus, die können Ihnen den Unterschied erklären. Und entkriminalisieren ist etwas völlig anderes. Nein, im Gegensatz zu Alkohol und Tabak kann man Cannabisprodukte nicht an jeder Ecke kaufen. Und auch der Konsum ist stark reguliert. Also lassen Sie uns bitte erst mal dieses neue Gesetz 2 bis 3 Jahre wirken, weil das ist der Frist, der Zeitraum, wo man quasi abschätzen kann, ob man etwas korrigieren muss, ob man was ergänzen muss oder ob sich etwas nicht bewährt hat. Also bitte lassen Sie uns erst mal das Gesetz wirken. Zu diesem Zeitpunkt ist das überhaupt nicht möglich einzusetzen. Als Verkehrspolitiker war für mich die Frage der Fahrtauglichkeit bei Cannabiskonsum sehr spannend. Trotz meiner Zustimmung zum Gesetz bleibe ich sehr skeptisch, was hier die Grenzwerte angeht und ob sie wirksam sind. Seit 2009 setze ich mich dafür ein, hier im Bundestag, dass das Fahren eines Fahrzeuges zu 100% frei von Suchtmitteln sein muss. Bei Verkehrsunfällen sterben in Deutschland jedes Jahr knapp 3.000 Menschen, über 20.000 Menschen werden schwer verletzt. Unsere Aufgabe als Gesetzgeber ist es, die Menschen vor Schaden zu schützen. Und dazu gehört auch, dass neben Drogen Alkohol nichts im Straßenverkehr zu suchen hat. Da machen Sie als Union aber nicht mit. Das ist alles andere als konsequent und geradlinig. Saufen ist legal, Kiffen ist kriminell. Das ist die Union des Jahres 2024. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Thema Entkriminalisierung gehört aus aktuellem Anlass auch die beantragte Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Als Mann wäre ich zu 50% an einer möglichen Schwangerschaft beteiligt. Kommt es zu einem Abbruch, ist die Frau alleine verantwortlich. Der Paragraph 218 muss endlich gestrichen werden. Auch das hätte Thema der heutigen Aktuellen Stunde sein können. Diese Chance haben Sie verpasst. Herzliches Glück auf. Und die eine Minute schenke ich der Präsidentin. Wir haben ja noch eine volle Tagesordnung heute. Glück auf.
Kollege Lotze, das Geschenk nehme ich gerne an und wünsche auch Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute. Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Wilfried Oellers.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Sehr geehrten Damen und Herren, ich hätte es jetzt nicht gedacht, dass ich vielleicht noch mal einen Satz zu dem Titel des heutigen Antrags sagen soll, der Aktuellen Stunde. Aber so oft, wie uns jetzt vorgehalten worden ist, gibt es keine wichtigeren Themen wie zum Beispiel die Wirtschaft. Da haben Sie vielleicht in den letzten Wochen nicht aufgepasst. Wir haben es reihenweise, haben wir das auf die Tagesordnung gesetzt. Und genau wie bei diesem Thema verkennen Sie die Situation und wollen die Realität nicht wahrhaben. Sie haben hier ein Gesetz erlassen und ein Gesetz verabschiedet. Es gibt ja Gesetze, da stellt man erst während der Zeit fest, ob es Probleme gibt. Dann justiert ein ordentlicher Gesetzgeber auch nach. Es gibt aber auch Gesetze, wo von vornherein klar ist, dass die in die falsche Richtung gehen. Und ein genau solches Gesetz ist Ihre Cannabis-Legalisierung. Polizei, Wissenschaft, Sachverständige, alle haben davor gewarnt, diese Legalisierung vorzunehmen. Und was stellen wir fest? Sie nehmen die Realitäten ja nicht zur Kenntnis. Aber die Senatorin Badenberg hat es eben schon angesprochen. Die Kriminalität, gerade in Nordrhein-Westfalen, da komme ich her, ist um ein Vielfaches gestiegen. Das Stichwort der Mokromafia. Herr Minister Lauterbach, das sollte Ihnen doch wirklich ein Begriff sein. In Köln, da kommen Sie doch her, da findet diese Kriminalität auch statt. Da werden Reviere abgesteckt. Und jetzt haben wir genau, dass die niederländische Mokromafia nach Deutschland kommt und hier ihr Unwesen treibt. Das kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein, dass Sie das übersehen. Und dann gehen Sie jetzt allen Ernstes davon aus, dass die Legalisierung dazu führt, dass der Schwarzmarkt ausgetrocknet wird. Ja, meinen Sie denn wirklich, dass mit diesen Vorgehen, die die Mokromafia jetzt schon an den Tag legt, ja, mit Sprengstoffsätzen, mit Folter bei Personen, meinen Sie, die würden nachher von ihren Markt hergeben, die sich widerrechtlich geholt haben, weil jetzt die legalen Vereine mit ihren Produkten auf den Markt kommen? Das glauben Sie doch selber nicht. Deswegen ist das eine komplett verfehlte Strategie. Und wenn wir schon bei der grenzüberschreitenden Kriminalität sind, gerade zu den Niederlanden stellen wir das jetzt durch die Cannabis-Legalisierung wirklich sehr, sehr deutlich fest. Und mein Kollege Stefan Rohnhoff und ich und weitere Kollegen aus der Fraktion setzen uns schon seit langem dafür ein, dass wir auch ein grenzüberschreitendes Polizeiteam zwischen Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden bekommen, wo Bundespolizei, Landespolizei von beiden Seiten aus zusammenarbeiten. Ministerin Faeser, häufig haben wir Sie darauf angeschrieben, aufmerksam gemacht. Was kommt? Nichts. Sie haben das zwar zugegeben, ja, aber es ist bisher noch nichts passiert. Ministerin Faeser, Sie hatten jetzt wirklich 3 Jahre Zeit, das auf den Weg zu bringen. Sie kriegen es einfach nicht hin. Und ich habe auch den Eindruck, dass Sie gar nicht bereit sind, Kriminalität zu bekämpfen. Probleme wollten Sie beseitigen. Was ist denn bei der Justiz? Die Senatorin hat es eben auch schon angesprochen. Viele Altfälle, die wieder aufgerollt werden müssen, um nun neu bewertet zu werden, das hält doch die Justiz auf und hält sie von dem ab, für das sie eigentlich da ist, zur Strafverfolgung. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich Ihre Logik nicht. Dann kommt noch hinzu, dass die Justiz auch jetzt mittlerweile auch Probleme damit hat, wie sie überhaupt Beweise verwerten darf. Die ermittlungstechnischen Mittel im Rahmen der Strafprozessordnung werden jetzt durch die Cannabis-Legalisierung nicht mehr möglich, weil dadurch eben keine schweren Straftaten mehr vorliegen, um dann auch eventuell Online-Durchsuchungen vorzunehmen. Sie können mir doch wirklich nicht erzählen, dass Sie das wirklich wollen. Und dann zum Abschluss noch den Schutz der Jugend. Ja, dann ziehen Sie eine Grenze von 100 Metern zu den Schulen. Ja, wer soll das denn bitte schön dann noch? Wer soll das denn bitte schön noch kontrollieren? Sollen jetzt die Polizeibeamten mit dem Maßband rumlaufen, um dann feststellen zu können, ob jetzt hier ein Verstoß vorliegt? Genauso wie bei den Verkehrskontrollen. Hier fehlt es der Polizei einfach an Messgeräten, um schnell und präzise den Cannabiskonsum überhaupt überprüfen zu können. Was muss geschehen? Aufwendige Blutkontrollen, Blutproben müssen genommen werden. Das kann doch alles nicht der Ernst sein. Sie wollen mit der Cannabis-Legalisierung letztlich nur der Kriminalität einen Schutzraum geben, genauso wie Sie das bei der IP-Adressenspeicherung machen. Es geht Ihnen nicht um Opfer. Es geht Ihnen nur darum, die Täter zu schützen, und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen.
Letzter Redner in dieser Aktuellen Stunde für die SPD-Fraktion, Dirk Heidenblut.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! 5 Minuten sind echt knapp, um all das auszuräumen, was hier gerade an Realitätsferne in die Welt gesetzt wurde. Ich will mal damit anfangen, lieber Kollege Sorge, Sie haben ganz sicher recht. Es gibt Menschen, die werden offensichtlich davon überrascht, dass es grenzüberschreitende organisierte Kriminalität gibt. Und dieser Mensch sitzt unter anderem im Innenministerium in Nordrhein-Westfalen. Das ist nämlich der Herr Reul. Der hat das gar nicht gemerkt. Aber plötzlich nach dem 1.4. fällt ihm auf, oh, da gibt es ja die Mokromafia, da gibt es ja grenzüberschreitende organisierte Kriminalität. Und dann erklärt er, das war ja wohl das Cannabis-Legalisierungsgesetz. Nicht mal sein eigenes Innenministerium kann das bestätigen auf Nachfrage. Es gibt keine Hinweise dafür, dass das auch nur im Geringsten was miteinander zu tun hat. Und das BKA sagt sogar deutlich, wir werden mit einem Rückgang der Schwarzmarktkriminalität zu rechnen haben. Also völlig realitätsfern. Im Übrigen scheint auch Ihre CDU in Nordrhein-Westfalen die Sorgen gar nicht so groß zu nehmen, denn die sparen im Haushalt über 30 Millionen bei Sicherheit und Justiz. Das kann ja wohl dann nicht so schwer sein, die organisierte Kriminalität in den Griff zu kriegen. Da müssen Sie mal in Nordrhein-Westfalen nachfragen, dann wird Ihnen da vielleicht weitergeholfen. Ich bedauere über außerordentlich, ja, auf Ihre Rede komme ich gleich auch noch zu sprechen, obwohl das eigentlich nicht der Rede wert wäre. Ich bedauere außerordentlich, dass die Senatorin schon weg ist. Denn sonst hätte sie vielleicht ein bisschen noch sozusagen Wissensaufbau betreiben können. Es gibt keine Studien, die deutlich machen, dass zum Beispiel die Angststörung durch Cannabis vorangebracht wird oder erst verursacht wird. Die einzige Langzeitstudie aus den USA, die es gibt, besagt genau das Gegenteil dazu. Also es ist völliger Blödsinn. Das heißt, hier wird völlig realitätsfern argumentiert. Und dieses Argument soll nur dazu dienen, damit Sie weiter über Jahrzehnte zu Unrecht verfolgte Menschen, die nichts getan haben, weiter verfolgen und einsperren können. Und die Krönung in Ihrer Rede übrigens, ähnlich wie bei der Justizsenatorin, die Krönung in Ihrer Rede, da gehen wir her und erkennen Unrecht an und sagen dann, dass es wichtig ist, dass dieses Unrecht auch aufgehoben wird, wenn es denn festgestellt wird. Und Sie beschweren sich darüber, dass die Justiz arbeiten muss, um Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen. Was für eine Vorstellung von Recht! Ich gehe mal davon aus, Rechtspolitiker sind Sie eher nicht. Also insofern völliger Blödsinn. Jetzt komme ich noch mal zu dem, was das Gesetz tatsächlich verursacht. Es schafft endlich Unrecht ab. Es sorgt dafür, dass Gesundheitsschutz nach vorne gebracht wird. Denn da haben wir natürlich ganz recht, wenn der Schwarzmarkt zurückgedrängt wird, wenn das versetzte Zeug zurückgedrängt wird, wenn die Menschen sich selbst vernünftig versorgen können. Und da können Sie selbst einen Akzent zu setzen. Lassen Sie den Cannabis-Social-Clubs endlich den Raum, den sie brauchen. Dann haben wir eine Chance, dass das vorangeht. Und ja, ich gebe meiner Kollegin Lüttke und meiner Kollegin Capacunto völlig recht. Wir müssen auch noch weitergehen. Wir brauchen die Säule 2. Wir brauchen, dass die Forschungsklausel jetzt noch umgesetzt wird, damit die Unternehmen, damit die Städte, die schon in den Startlöchern stehen, wie Hannover, wie Frankfurt, eine Chance haben, schon mal die Legalisierung auszuprobieren, Modellvorhaben auf den Weg zu bringen. Wir müssen da weiterkommen. Aber was wir auf alle Fälle nicht brauchen, und zwar unter gar keinen Umständen, ist ein Zurückdrehen dessen, was es ist, ist ein Wiederverfolgen von 4,5 oder mehr Millionen Menschen, die nichts anderes tun, als sich ganz offensichtlich mit etwas anderem zu berauschen, als dem, was Sie für ganz natürlich halten, nämlich Alkohol. Und um das noch mal zu sagen als Drogen- und Suchtpolitiker, Alkohol ist die weitaus gefährlichere Droge, und wir sollten gemeinsam alles dafür tun, diese Droge zurückzudrängen und uns nicht mit Schnapspinneken und Bierflaschen vor die Kamera stellen. Das gehört vielleicht beim Wahlkampf auch mal abgeschafft. Also, wir haben ein gutes Gesetz gemacht. Dieses Gesetz muss noch weiterentwickelt werden. Das ist auch dem Gesundheitsminister durchaus klar. Wir haben auch im Innenministerium dafür gesorgt, dass durchaus die organisierte Kriminalität besser bekämpft werden kann. Übrigens auch mit diesem Gesetz, das will ich nur noch mal sagen, da ist nicht abgeschwächt, da ist sogar verstärkt worden. Und gerade im Bereich Kinder- und Jugendschutz sind die Strafen auch noch mal verstärkt worden. Also wir haben genau das Gegenteil getan. Wir sorgen für Schutz, wir sorgen für bessere Gesundheit, wir sorgen für Gerechtigkeit. Und eins sage ich deutlich, 4,5 Millionen Menschen wieder zu Straftätern zu machen, wird es mit der SPD auch in der kommenden Legislatur nicht geben. Danke schön.
Diese Aktuelle Stunde ist beendet.